Ja, einen herzlichen guten Morgen. Es wurde schon angekündigt, es ginge eventuell um die Frage der Ziele oder auch Zielverwirrung. Ich lese aus dem Jakobusbrief etwas vor. Letzten Sonntag habe ich begonnen, über diesen Jakobusbrief zu predigen und möchte das Sonntag für Sonntag fortsetzen, so dass Sie auch weiterlesen können und mit beteiligt sind. Heute ging es um Jakobus 1, Vers 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unberührt von Bösem. Er selbst aber versucht niemand. Vielmehr wird jeder versucht, indem er von seiner eigenen Lust gezogen und gelockt wird. Hernach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe wären. Ja, hier geht es zweimal um das Thema Geburt. Was kommt heraus bei diesem und bei jenem? Was ist das Ziel, was das Ergebnis? Meine Einstiegsfrage ist aber eine ganz andere, nämlich wer oder was ist eigentlich schuld, wenn im Leben etwas schiefläuft? Wer schuld an der Ausbreitung von AIDS? Wer schuld an dem Loch in der Rentenkasse? Wer ist schuld, dass bei der Olympiade im Eissport die Preisrichter einem Falschen den Preis geben, weil sie Geld dafür bekamen? Wer ist schuld, dass sich im Staat Israel die Israelis und die Araber gegenseitig die Köpfe einschlagen? Das war jetzt gesellschaftsbezogen. Wer ist schuld, wenn in Ihrem Leben oder in meinem etwas schiefläuft? Und hier warnt der Jakobus, wobei er ja der Bruder von Jesus ist. Er sagt, er warnt davor, Gott die Schuld zu geben, wenn Dinge schieflaufen. Er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und dann kommt diese Kettenreaktion von Lust, Sünde und Tod. Also Lust führt zur Sünde, die falsche Lust natürlich, führt zur Sünde und das hat einen Trieb der Selbstzerstörung zur Folge, den Tod. Ja, gibt es einen netten Spruch in der Bibel, Sprüche 19, Vers 3. Den Menschen führt seine eigene Torheit irre und dann zürnt er im Herzen über den Herrn. Den Menschen führt seine eigene Torheit irre und dann zürnt er im Herzen über den Herrn. Also interessant, wo die Wege langlaufen und wer denn nun schuld sein soll. Diese Kette von Lust, Sünde, Tod findet man sehr deutlich ausgebreitet in 1. Mose 3, diese Geschichte im Garten Eden, wo die Schlange als Sprachrohr Satans auftritt und die Eva verführt von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, was verboten war, denn sonst würden sie sterben, wenn sie davon essen. Ja, wie macht sie das? Ganz raffiniert. Sie stellt Gottes Wort in Frage und verdreht es. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen. Ich weiß nicht, ob Sie das merken, manchmal werden so Dinge im Leben verdreht. Und dann stimmen sie natürlich nicht mehr. Gott hatte einen Baum verboten, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen. Also Gottes Wort wird in Zweifel gezogen und verdreht. Damit fängt der Feind Gottes an. Dann geht es weiter, indem er das Wort Gottes verneint. Er sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Er weiß nämlich, wenn die davon essen, werden die nicht tot umfallen. Aber der Todestrieb wird in die Welt kommen. Das hat er ihnen nicht gesagt. Sondern ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, er gibt ihnen eine Zusage, dass sie etwas ganz Wunderbares erfahren werden. Wobei das Ergebnis natürlich dann relativ kläglich war, aber die Zusage war hervorragend. Ihr werdet sein wie Gott, das Allergrößte, Allervollkommenste, Allerbeste werdet ihr sein. Ja, und dann greift die Eva danach, wobei es interessant ist, sie sah, dass von diesem Baum gut zu essen war, dass es eine Lust wäre, davon zu essen, dass er klug macht. Und dann gab sie auch ihrem Partner davon. Ja, was waren die Folgen? Die Folgen war ein totes Verhältnis zu Gott, ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, ein gestörtes Verhältnis zu dem Partner, zur Umwelt. Da kamen die ersten Umweltkatastrophen in Sicht. Und das wirkt sich aus bis heute, und der Tod kam in die Welt, übrigens auch in die Tierwelt. Ja, wie geht es weiter? Hier wurde eigentlich Satan Fürst der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie an Satan glauben. Viele denken, das Böse wäre nur eine schlechte Grundhaltung in uns und keine Person. Ich denke, beides ist richtig. Das Böse gibt es in uns, aber den Bösen gibt es leider auch. Sie merken das im Leben immer mehr. Ja, und die beiden korrespondieren miteinander. Eigentlich sollte der Mensch Herrscher der Welt sein, der er sich jetzt aber abhängig machte von dieser Schlange, wurde der Satan Fürst dieser Welt, weil er jetzt den Menschen beherrschen kann. Ja, und er tut das gerne durch Versuchungen, die natürlich von innen und von außen kommen, ja, aus mir heraus und auf mich zugebracht. Ja, Versuchungen, die den Körperbereich erfassen, den seelischen Bereich, den geistigen Bereich, die in der Umwelt zu Hause sind, am Arbeitsplatz, in der Frage des Besitzes. Ich habe mal überlegt, da gibt es natürlich verschiedene Entwicklungen. Kinder haben andere Versuchungen als Erwachsene. Die Kinder sind jetzt hier weitgehend rausgegangen. Ein Kind hat vielleicht die Versuchung, dass es ungehorsam ist, dass es Dinge an sich nehmen möchte, die ihm nicht gehören, weil sie einfach so schön sind. Dass es feststellt, wenn ich lüge, dann werde ich nicht bestraft, solange es nicht rauskommt. Und dass es Spaß macht, sich zu streiten, zum Beispiel mit seinen Geschwistern, um zu zeigen, wo der Hammer hängt, so ungefähr. Das ist so Kinderbereich. Bei den Teenies ist es dann ein bisschen anders. Gut, das ist diese Umbauphase körperlich und seelisch, dass man Mann und Frau wird. Und da entstehen Minderwertigkeitskomplexe. Ich sehe nicht schön genug aus, bin ich attraktiv genug. Das ist ja auch eine Versuchung, die von innen kommt, unzufrieden zu sein. Dann entsteht natürlich auch die Neigung anzugeben, um diese Unzufriedenheit zu überspielen, eine Schau abzuziehen. Die Clique hat bei vielen das Sagen. Es ist nicht mehr die Frage, was gut und richtig ist, sondern was die Clique will. Es ist interessant, viele von Ihnen kennen den Namen Augustin, das war so ein berühmter Kirchenvater. Er Kirchenvater wurde, weil er ein Playboy an der Universität, sowas gab es damals auch schon, und versoff und verspielte das Geld seiner Mutter, statt zu studieren. Und er sagt, ich habe mich, der lebte in einer Clique, er sagt, ich habe mich geschämt, dass ich nicht genauso verdorben war wie meine Kommilitonen, dass ich nicht genauso viel Abenteuer und Erlebnisse aufzählen konnte wie die anderen, habe ich mich geschämt. Also interessant, man kann sich auch für schlechte Dinge schämen, weil man sie nicht hat, um damit anzugeben. Ja, die Frage der Partnerschaft drückt natürlich hier auch schon viele Beziehungen aus, frühe Partnerbeziehungen, die oft viel zu weit gehen. In den Alkohol schaut man öfters mal hinein, zumindest manche Leute, aber gerade dieser Tage hier draußen 15 große Sektflaschen weggeräumt, die da lagen, neben ein paar anderen Dingen. Nikotin spielt eine Rolle. Ungebremster Freiheitsdrang, auch in der Zeiteinteilung, Leistungsprobleme in der Schule. Ja, und so gibt es vieles, was auch da eine Versuchung werden kann in diesem Alter. Bei den Erwachsenen spielen die Versuchungen der Kinder natürlich auch noch eine Rolle und der Teenies, aber es geht sicher weiter. Die Frage der Selbstannahme ist sicher auch bei Erwachsenen eine Hauptfrage. Kann ich mich akzeptieren oder bin ich mit mir unzufrieden? Also die Versuchung auch dort zu sehen, ich bin ja nicht vollkommen. Meine Familie hatte mir schon manche Hypothek mitgegeben. Aber Gott schätzt mich doch wert. Wieso schätze ich mich dann nicht genauso wert? Die Frage Sexualität und Erotik sind natürlich auch hier eine heiße Frage, mit oder ohne Bindung, mit oder ohne Ehe, davor, daneben, danach, wie auch immer. Ja, dann die Frage, der ganze Arbeitsplatz, was er alles mitbringt an Sorgen, an Tricks, an Forderungen, an Überforderungen, an Lügen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich durchsetzen? Ja, die Frage der finanziellen Wahrheit. Ja, und dann gibt es noch jede Menge anderer Versuchungen. Ich habe immer vier Gegenstände mitgebracht, um das Ziel des Feindes Gottes, das er mit Versuchungen für Sie und mich hat, auszudrücken. Ja, das erste ist ein Strick, nicht, dass er sie aufhängen möchte, das würde er sicher auch gerne tun, sondern er möchte Bindungen verursachen im Leben. Bindungen an Personen, von denen man nicht mehr loskommt, sei es vielleicht Partnerbeziehungen, sei es auch Hassbeziehungen, das ist ja auch eine Bindung, auch wenn man jemand ablehnt. Er möchte Menschen binden an Gewohnheiten, die ungut sind, an Süchte, ja, vielleicht auch an Schulden, indem einer zu viel ausgegeben hat und jetzt nicht mehr weiß, wie komme ich davon los. Auf jeden Fall, er möchte den Willen binden, damit er nicht mehr frei ist, um Gottes Willen zu tun. Ja, das ist so die erste Versuchung. Dann kann es natürlich noch etwas heißer werden, indem er versucht zu sticheln. Ja, erstmal nur so ein klein bisschen. Aber er könnte auch richtig scharf verletzen. Durch Worte, durch was auch immer. Und das möchte er, Menschen verletzen, sie ausnutzen, sie niedermachen. Und mancher fühlt sich ausgenutzt, auch in der Partnerbeziehung. Mancher hat körperliche Probleme mit dem Essen. Ich las mal, weiß ja nicht, ob das stimmt, dass jede jüngere Frau, jede vierte Probleme mit Essen hätte, zu viel oder zu wenig. Es gibt natürlich auch Krankheitsangriffe, die einem niedermachen können, wobei ich jetzt das nicht irgendwie erklären möchte. Vielleicht kennen Sie diese Angstschübe im Leben, wo Sie plötzlich panikartige Angst überfällt. Ich komme da nicht mehr raus aus der Situation, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Am besten wäre es, ich mache den Laden dicht und zu. Und dann die Gefahr der Resignation. Ja, dafür gibt es dann die schwarze Brille der Resignation oder auch der Depression. Ich habe keine Beziehung zur Mafia. Ja, es gibt natürlich auch rosarote Brillen, gibt hellblaue Brillen. Alle haben etwas gemeinsam, dass ihre Sicht nicht der normalen Wirklichkeit entspricht. Ja, ich weiß nicht, wie Ihre Sicht ist, ob das voller Zuversicht ist oder manchmal auch resigniert. Ich war in Amerika mal und da wohnte ich vorübergehend bei einem Polizeioffizier und er erzählte eine nette Geschichte. Da wurde er gerufen von einer Frau, die sich sexuell von ihrem Nachbarn belästigt fühlte. Und als er dorthin fuhr, war das am Rande der Wüste. Und er sagte, liebe Frau, wo ist denn Ihr Nachbar? Das nächste Haus steht doch 2 bis 3 Kilometer entfernt. Er sagte sie, sehen Sie nicht, wie er schon wieder nackt vor der Haustür steht? Ja, also ganz interessant, die meisten Versuchungen kommen durch die Augen, sei es in der Nähe oder in der Ferne, wobei das ja nicht nur Partnerdinge sein müssen, sondern auch andere Dinge. Gerade gestern war ich nochmal hier, räumte da so ein bisschen auf, da lag dann so ein Herrenmagazin vor der Sakristeitür, lauter nicht begleitete, hübsche Damen zu sehen, als Unterhaltungsprogramm, gut, ich hab's dann entsorgt. Viele Bindungen kommen durch die Augen im Leben und natürlich auch viele durch die Gedankenwelt. Ja, die Taktik des Feindes, ich nenne mal 5 Punkte, wobei es sicher viel mehr gibt. Eine Taktik ist Zuckerbrot und Peitsche, dass Sie vielleicht in einer Gruppe sind, wo Sie plötzlich, oder manche erlebt es sogar zu Hause, wo er überschüttet wird mit Geschenken, er gar nicht weiß, warum eigentlich, ich habe doch gar nichts erreicht. Und das nächste Mal genau das Gegenteil, er wird hart behandelt und weiß gar nicht warum, ich habe doch gar nichts angestellt. Es kann natürlich auch eine Clique sein, wo man plötzlich mal der King ist und das nächste Mal ist man draußen, um Menschen gefügig zu machen und unsicher werden zu lassen, weil sie ja nie wissen, wo bin ich dran. Dann gibt es die Salami-Taktik, könnte man natürlich auch gut mit seinem Messer hier machen, immer ein Stück abschneiden von dieser Hartwurst und die Scheiben sind so dünn, dass man gar nicht sieht, ob die Wurst kürzer geworden ist. Und so kann es sein, dass Sie irgendwelche Grundwerte im Leben haben und Sie rücken immer so ein ganz klein bisschen davon ab und merken es gar nicht, bis schließlich nichts mehr übrig geblieben ist. Und Sie vielleicht inzwischen eine ganz andere Überzeugung haben, als die, die Sie früher mal hatten, immer eine Scheibe davon ab. Oder vielleicht jemand, der sagt, ich habe so jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für Gott, eine stille Zeit und dann werden es 25 Minuten und dann 15 und dann 5 und schließlich macht man es nur noch auf dem Weg zum Bahnhof, dass man dem lieben Gott guten Morgen sagt. Dann die Frage der Wiederholung, dass sie merken, das ist falsch für mich etwas und sie lehnen es ab. Und dann kommt wieder einer auf sie zu und genau mit dem gleichen Punkt und bietet ihnen das wieder an. Sagen, nein, nein, mache ich nicht. Und dann kommt ein drittes und viertes und fünftes Mal auf sie zu. Und irgendwann denken sie, ich bin ja wirklich unhöflich, ich lasse die immer abblitzen, die meinen ja, ich sei ein Außenseiter. Vielleicht muss ich doch mal Ja sagen. Und schon legen sie auf der Nase. Also Wiederholung ist auch eine Taktik des Feindes. Dinge, die man als klar erkannt hat, das ist nichts, immer wieder anzubieten. Dann gibt es natürlich die Übertreibung, dass jemand richtige Dinge macht, aber er übertreibt sie und dadurch werden sie falsch. Auch fromme Dinge kann man übertreiben. Ja, und dann gibt es die Mitleidsschiene, wo Not zum Handeln motiviert. Ich will jetzt nicht meinen ehemaligen Kollegen schlecht machen, ich erwähne es nur als Beispiel, mir ist das auch schon so gegangen. Fand ich so nett, kam so ein Mann, der also völlig abgewrackt war und sagte, naja, er hätte da noch einen todkranken Sohn in Mainz in der Klinik und ich sollte doch unseren Zivi da beauftragen, ihn da mal hinfahren zu lassen. Und da sagte ich, ich denke nicht daran, weil mir irgendwie klar war, das ist ein Typ, der irgendetwas möchte, um auf dieser Schuldgefühlsebene einem zum Handeln zu zwingen. Mein damaliger Kollege Herr Blöcher war noch im Berufsanfang, so ist mir das übrigens auch schon gegangen, hat den Zivi mit ihm nach Mainz geschickt zur Uniklinik. Und der Arzt kannte den schon und sagte, und, haben Sie Ihren Sohn wieder sterben lassen? Ja, einfach nur, dass sich jemand um einen kümmert, indem er in den anderen Schuldgefühlen erzeugt. Da hat er übrigens gar keinen Sohn. Ja, ich mache niemand damit schlecht, hoffe ich. Ich bin auch schon auf Schuldgefühle hereingefallen, Mitleidsschiene. Man kann sogar aus Mitleid jemand heiraten und dann wird das Leben zur Hölle anschließend, nachdem es vorher nach Watte aussah. Ja, Taktik des Feindes, also Zuckerbrot und Peitsche, Salamitaktik, immer ein Stück abschneiden, Wiederholung, Übertreibung und Mitleid. Bei all dem wird Sünde geboren und die Sünde, heißt es hier, bringt den Tod, das heißt eine Art Selbstzerstörung. Aber es gibt ja auch eine andere Geburt, da ist nämlich die Rede, dass wir durch das Wort der Wahrheit geboren werden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Als sie geboren wurden, hat sie keiner gefragt, ob sie auf die Welt kommen wollten. Sie waren einfach da. Jeder Geburt geht hier eine Zeugung voraus durch einen Samen. Und wenn es eine geistliche Wiedergeburt gibt, dann geht dem auch eine Zeugung voraus. Der Same ist das Wort Gottes, das sie zu einem neuen geistlichen Leben führen möchte. Die Frage, geschieht das auch ohne ihr Zutun, dass einfach Gott sagt, oh, der Mensch, der wird wiedergeboren, der wird jetzt Christ, der bekommt ewiges Leben. An der Stelle muss ich sagen, nein, sondern da wird ihr Wille eingeschaltet, obwohl sie die Wiedergeburt nicht machen können. Die kann nur Gott ihnen schenken, aber die Voraussetzungen können sie mit erfüllen. Ich nenne einen Bibelvers, zwei Verse in Johannes 1, Vers 12 und 13, wo sie beides merken, die menschliche Seite und die göttliche. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, das heißt Jesus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, ja, neue Leute, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Blut, noch aus Fleisches, noch aus Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt oder geboren sind. Ja, sie merken, die Zeugung kommt von Gott, aber der Mensch war bereit, Jesus aufzunehmen. Das heißt, für ihre geistliche Geburt können sie etwas tun, indem sie Jesus aufgenommen haben oder noch aufnehmen werden und ihm das auch im Gebet sagen. Ja, und dann kommt natürlich ein neuer Lebenstrieb in sie hinein. Sie empfangen ewiges Leben und diesem Todestrieb der Sünde tritt jetzt ein Lebenstrieb Gottes gegenüber. Und Jesus kann sie und mich von diesen Versuchungen befreien oder auch von ihren Auswirkungen. Ja, denken Sie mal an diesen Strick. In Johannes 8 heißt es, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Das heißt, wenn jemand heute Morgen vielleicht spürt, ich bin an irgendetwas gebunden, wäre es schön, wenn er diesen Glauben entwickelt, Jesus kann mich an dieser Stelle frei machen. Es kann trotzdem ein langer Kampf sein, aber Jesus ist allmächtig und er kann das. Oder Sie wissen, ich bin verletzt, aber ich habe auch andere verletzt. Dann steht dort in dem 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünde an seinem Leib, an das Holz hinaufgetragen, damit wir von der Sünde loskämen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, er ist in der Lage, jede innere Verletzung zu heilen. Jede. Für mich persönlich, für Sie. Und das ist sicher sehr wichtig und Heilung geschieht natürlich auch durch Vergebung. Ja, und dann die Frage mit dieser schwarzen Brille oder auch irgendeiner anderen. Er kann auch die Blickrichtung heilen. Er wird hier genannt der Vater der Lichter. Das heißt, wenn ich ins Licht schaue, dann habe ich ja schon mal einen hellen Blick. Dazu zwei schöne Psalmverse, Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Das heißt, das, was mir Schwierigkeiten macht, wird er lösen. Aber meine Augen, das heißt meine innere Einstellung, ist offen für Jesus. Oder Psalm 34, Vers 6. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Das heißt, er verändert die Blickrichtung und damit auch die Helligkeit im Leben. Und dabei kommt heraus, ihr müsst nicht zu Schanden werden. Das heißt, ihr werdet durchhalten und durchkommen. Ja, hier steht ja noch, alle vollkommene Gabe und alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Das erste Geschenk, was sie da empfangen haben, ist das ewige Leben, wenn Jesus in ihr Leben kam. Dann gibt es natürlich viele gute Geschenke noch, die schöne Natur im Moment, aber auch die Schönheit des Menschen, gerade wenn er jung ist, aber ich denke auch im Alter kann er schön sein von seinem Wesen her, von dem, was er ausdrückt in seinem Leben. Ja, was gibt es noch an guten Gaben? Er hat ihnen viele gute Begabungen mitgegeben, die er einsetzen möchte in seinem Plan. Er gibt ihnen Hoffnung im Leben, er schenkt Gebetserhörung, er gibt viele gute Zusagen durch sein Wort, er tröstet sie, er macht sie stark, auch mit Widerständen umzugehen oder darüber hinwegzukommen und durchzuhalten. Er ist der Vater der Lichter. Das ist interessant und es ist kein Schatten bei ihm. Schauen Sie, ich habe hier vorne eine Lampe, aber die gibt Licht, für mich zumindest, für Sie nicht, aber die wirft auch Schatten. Ja? Die hat ein Gehäuse, das wirft Schatten. Gott hat kein Gehäuse, das Schatten wirft. Er ist Licht, nicht er gibt Licht. Und ein Lieblingsvers von mir in der Bibel ist der Psalm 27, Vers 1. Ja, wo es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Ja, insofern haben Sie also zwei Richtungen im Leben. Sie haben einen Todestrieb, der durch die Sünde und durch falsche Lust und durch den Bösen und das Böse kommt. Sie haben einen Lebenstrieb, wenn Sie Jesus kennen, das Geschenk des ewigen Lebens, das sich entfaltet und Befreiung schenkt. Die Frage der Zielsetzung Gottes mit Ihrem Leben hängt natürlich mit diesem Lebenstrieb zusammen, weil Gott ein gutes Ziel hat mit Ihnen. Der Feind Gottes möchte Sie niedermachen und ausschalten, auch wenn er Sie einschaltet irgendwo, aber er will Sie ausschalten auf einem falschen Kriegsschauplatz. Und Gott möchte, dass Sie ihm zur Ehre leben und einmal sein Ziel erreichen. Ja, ich nehme an, dass jeder von uns schon vielmals versagt hat auf der Ebene der Versuchung, persönlich für sich, andere mit hineingezogen hat. Insofern brauchen wir alle irgendwo Vergebung. Aber Gott lässt uns auch wachsam werden, er lässt uns dazulernen in seiner Schule. Und der Paulus sagte mal, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Jesus, du siehst jeden von uns persönlich, du weißt, was ihm dieses oder jenes bedeutet, du weißt, wo die Kämpfe sind, du weißt, wo Niederlagen sind, aber auch wo Siege sind. Danke, dass du bereit bist, selbst mit dabei zu sein, dass du aufhilfst, aber auch durchhilfst und weiterführst. Amen.